Wissen, dass es keinen Gott gibt. Nein, das meint der Begriff Atheismus sicherlich nicht. Atheismus bezeichnet vielmehr den Glauben, dass es keinen Gott gibt. Die Ablehnung eines Gottesglaubens wird also selbst mit einer Art von Glaube praktiziert. Mit diesen ersten Gedanken zu unserer heutigen Sendung, die sich um den sogenannten neuen Atheismus dreht, begrüßt sie Leon Bichler aus München ganz herzlich. Im Folgenden wird uns der Theologe und Gebetshausgründer Dr. Johannes Hartl aus Augsburg mehr zu diesem Thema erzählen, das er selbst wie folgt kurz skizziert. Der unaufhaltbare Fortschritt der Wissenschaft macht den Glauben an Gott immer überflüssiger. Außerdem ist die Bibel ein Märchenbuch und die Kirche eine kriminelle Organisation. Wie diskutiert man als Christ mit Menschen, die so etwas behaupten? Was ist eigentlich der sogenannte neue Atheismus? Und mit welchen typischen Argumenten hat man es dabei zu tun? In diesem Vortrag kommen ein paar provokative Gegenfragen. So viel zu Dr. Hartls eigenen Worten über seinen folgenden Vortrag. Und bevor Dr. Hartl selbst fortfährt mit diesen provokativen Gegenfragen an den neuen Atheismus unserer Tage, darf ich den Beginn seines Vortrages für Sie aus Zeitgründen kurz zusammenfassen. Einleitend behauptet Dr. Hartl, dass die Diskussion über die Existenz Gottes auch in unseren Tagen sehr beliebt ist. Zugleich ist Dr. Hartl der Überzeugung, dass durch diese Sendung ein überzeugter Atheist wohl kaum seine Einstellung ändern wird, da ein Atheist normalerweise bereits eine Vorentscheidung gegen die Existenz Gottes getroffen habe. Auch ein gläubiger Mensch erhalte hier keine Instrumente, um Atheisten von Gott zu überzeugen, aber bedenkenswerte, grundlegende Gedanken zum Thema und Einstiegshilfen, die hier ebenfalls gewonnen werden können. Dr. Hartl meint, die Diskussion um die Existenz Gottes sei oftmals mehr von emotionalen als von rationalen Beweggründen geprägt, und dies gelte insbesondere auch für Menschen, welche überzeugt seien, dass es keinen Gott gibt. Das meine man mit dem Begriff Atheismus. Sogenannte neue Atheisten bauen gemäß Dr. Hartl auf dieser Grundüberzeugung auf und argumentieren dabei schwerpunktmäßig mit Verweis auf Rationalität und auf die Wissenschaften, wie etwa die Evolutionsbiologie und Gehirnwissenschaften. Etwa an Richard Dawkins und anderen neuen Atheisten zeige sich eine aggressive Art, den Einfluss von Religionen zurückzudrängen, und zwar gerade auch im politischen Bereich. Die Argumente seien dabei oftmals jene, die es schon seit Jahrhunderten gäbe. Dr. Hartl schildert zudem vier grundlegende Argumentationstypen in Diskussionen mit neuen Atheisten. Diese sind wie folgt. Erstens, die Wissenschaft sei schon so vollständig, dass sie keinen Platz mehr für Gott lasse. Zweitens, selbst wenn die Wissenschaft nicht alles erklären könnte, würde die Annahme, dass es Gott gebe, noch viel unwahrscheinlicher sein, als wenn man für etwas gar keine Erklärung habe. Drittens sprechen theologische Punkte gegen die Existenz Gottes, wie etwa biblische Erzählungen von der Arche Noah oder Widersprüche in der Bibel und auch die Erzählungen von Jesus, der von den Toten auferstanden sei, seien unglaubwürdig, und es werden dergleichen mehr Argumente in diese Richtung vorgebracht. Ein vierter Argumentationstyp von den neuen Atheisten gegen die Vernünftigkeit des Gottesglaubens bezöge sich nach Dr. Hartl auf kirchengeschichtliche und humanistische Argumente. Solche Aspekte würden die neuen Atheisten häufig in dem Fazit münden lassen, dass Christen böse und inhuman wären. Den Beleg dafür würden schließlich Kreuzzüge, Hexenverbrennungen, Missbräuche und einiges mehr liefern. Gemäß Dr. Hartl würden neue Atheisten dieses Fazit meist generell auf Religionen anwenden und kämen zu dem Schluss, dass Religionen zu Gewalt führen und daher abzulehnen seien. Dr. Hartl analysiert diese vier Punkte und zeigt, was daran besonders auffällt. Allgemein falle bei vielen neuen Atheisten ein wissenschaftlicher Dilettantismus auf, in dem über viel bestehende Forschungsliteratur einfach hinweggesehen würde und sich die neuen Atheisten zu großen Teilen gegenseitig zitieren und damit gegenseitig bestätigen. Weltweit gäbe es tausende Bücher von tausenden Professoren der Theologie, welche sich ein Leben lang mit der Historizität des Neuen Testamentes befasst haben, aber diese werden großteils von den neuen Atheisten einfach ausgeblendet. Damit würden die neuen Atheisten eine Verachtung von Philosophen, Religionswissenschaftlern und Theologen erkennen lassen und stattdessen nur empirische Wissenschaften wie die Naturwissenschaften als wirkliche Wissenschaft gelten lassen. Beispielsweise würde Dawkins in seiner Literatur mit den sogenannten fünf Gottesbeweisen von Thomas von Aquin auf wissenschaftlich unredliche und äußerst dilettantische Weise umgehen. Auch werde der Forschungsstand der einzelnen theologischen Disziplinen, wie etwa der Bibelwissenschaft, beispielsweise in der sogenannten neutestamentlichen Exegese, von neuen Atheisten meist nicht einmal annähernd zutreffend abgebildet, sodass ihre Argumente, etwa gegen die Historizität der Bibel, wissenschaftlich betrachtet, oftmals als unhaltbar erscheinen. Dr. Hartl stellt fest, dass es auch nicht angebracht sei, den christlichen Glauben deshalb abzulehnen, weil leider auch Christen im Kampf mit der Versuchung des Bösen immer wieder gefallen sind, denn Christen würden schließlich nicht an andere Christen, sondern an Jesus Christus glauben. Zudem scheiterten alle Versuche, den Staat auf materialistische und damit auf atheistische Grundlagen zu stellen, laut Dr. Hartl. Dies habe man beispielsweise am Kommunismus ebenso gesehen wie am Nationalsozialismus. Jetzt fährt Dr. Hartl fort mit seinen Erläuterungen zum vierten Argumentationstyp von neuen Atheisten gegen die Plausibilität eines Gottesglaubens. Radio Horeb wünscht gute Aha-Momente.
Wenn man davon ausgeht, dass Religion das große Problem ist und Atheismus die große Lösung, dann muss man eine von drei gedanklichen Übungen vollziehen, um mit der Situation umzugehen. Naja, wenn du jetzt nach Russland fährst oder wenn du dir kommunistische Staaten anschaust in der Vergangenheit oder in der Gegenwart. Du musst entweder, sagen, Kommunismus ist total super. Also musst entweder sagen, ja klar, in Russland hat sich auch viel besser entwickelt als USA und den kommunistischen Ländern, denen geht's heute so gut oder ging's in der Vergangenheit so gut, weil sie so atheistisch waren. Okay, alles klar, dann bist du konsequent in deinem Denken. Oder aber du musst deine These erweitern. Ja, du musst den Religionsbegriff aufblähen, musst sagen, naja, gut, Religion ist ja nicht nur, wenn jetzt jemand an Jesus oder an die Bibel oder so glaubt, sondern Religion ist auch dann, wenn zum Beispiel jemand Transparente von Stalin durch die Straßen trägt. Religion ist auch dann, wenn man dem Toten ein Mausoleum errichtet. Okay, aber der Religionsbegriff wird auf jeden Fall sehr erweitert. Du musst sagen, okay, also ist alles Religion. Ist auch Religion, wenn ich mir einen Aufkleber von meiner Lieblingsband aufs Auto klebe. Okay, ist es dann auch Religion, wenn ich das Grab von meiner toten Mutter besuche? Es wird relativ schwierig und du merkst schon, alles klar. Dann bist du aber vielleicht gar nicht in echt gegen Religion, sondern bist eher gegen sowas wie so ein Totalitarismus, ja, oder gegen Intoleranz. Also wenn es austauschbar wird, ob ich überhaupt an Gott glaube, ob es austauschbar wird, ob ich an eine Offenbarung glaube oder nicht. Vielleicht ist es dann auch schon Religion, wenn ich an kommunistische Ideale glaube, aber warum ist es dann keine Religion, wenn ich an atheistische Ideale glaube? Es wird ein bisschen wackelig, wenn einfach so gesagt wird, okay, Religion ist das alles. Ich würde den Punkt relativ scharf halten. Welche sind die Staaten, in denen bewusst existierende Religionen abgelehnt wurden? Ich bin auch der Meinung, dass das Dritte Reich unter Hitler ein im Wesentlichen atheistisches oder zumindest heidnisches System war. Da kam die Floskel Gott noch vor, aber grundsätzlich war es ein Modell, das materialistisch geprägt war. Das heißt, Materie, Recht des Stärkeren. Das heißt, alles, was wir in der Natur beobachten, inklusive Evolution, wird eins zu eins zum Erklärungsmuster von dem, wie Menschen funktionieren. So würde ich einen Bereich von Materialismus bezeichnen. Und wenn man diese Kategorie ansetzt, dann war auch das Dritte Reich definitiv eher atheistisch geprägt als irgendwie religiös. Auf jeden Fall war Hitler kein Christ, okay? Die Tatsache, dass er als Kind getauft worden war, macht ihn sicherlich nicht zu einem Christen. Er war ein radikaler Bekämpfer der christlichen Kirche, aber lassen wir mal Hitler außen vor. Im Kommunismus ist es noch viel deutlicher. Man kann der Sowjetunion sehr vieles vorwerfen, aber man kann ihr nicht vorwerfen, dass sie besonders religiös gewesen wäre. Nun, ich kenne zu viele Menschen, die in der Sowjetunion als Christen verfolgt worden sind, in Rumänien. Ein Freund von mir, dessen Vater ist von der Securitate erschossen worden, weil er Prediger war. Ich kenne selber jemanden, der in chinesischen kommunistischen Gefängnissen jahrelang saß und so weiter. Ich kenne eine ganze Reihe von Leuten. Diese Staaten haben die Religionen aufs aufs Fleisch bekämpft. Ja? Und die Frage ist, warum ging es ihnen nicht wirklich besser? So die zweite Abschwächung, die erste Abschwächung ist einfach zu sagen, okay, Religion, Religionsbegriff muss ich erweitern. Die zweite Abschwächung ist zu sagen, okay, wir glauben ja nicht nur an Atheismus allein, sondern wir glauben schon auch, dass Atheismus halt einhergehen muss mit einer Beachtung der Menschenrechte oder mit Demokratie und mit Bildung und nur dann ist es gut. Aber dann muss man immer noch sagen, okay, hey, dann hast du schon relativ Abstand genommen von dem Punkt zu sagen, Religion ist das Problem. Wenn du sagen kannst, ein Staat wie die Sowjetunion geht richtig in den Graben, ist atheistisch, aber sie haben halt zu wenig Demokratie oder zu wenig Glaube an die Menschenrechte. Dagegen andere Länder im Westen, denen geht es besser, obwohl sie dieses Religionsproblem haben, dann muss man gleich sagen, hey, dann lass doch diese These mit der Religion gleich außen vor und sag, du bist für die Menschenrechte und du bist für Demokratie und dann sind wir auf einem Nenner. Oder du bist einfach gleich so konsequent und sagst, nee, in Nordkorea, den Leuten geht es eigentlich echt gut, oder muss man nicht gleich so drastisch werden, sagen wir einfach mal, im heutigen Osten von Deutschland, in den neuen Bundesländern, glauben massiv viel weniger Menschen an Gott als im Westen. So, jetzt erklär mir mal, inwieweit es den Leuten dort so viel besser geht. Also, wenn du so konsequent bist, dann müsstest du sagen, ja klar, ziehe ich aus Westdeutschland nach Ostdeutschland, weil das ist viel besser, durch den Atheismus ist einfach alles insgesamt ist besser. Und wenn du noch einen Schritt weiter gehen willst, in Albanien hat der kommunistische Atheismus noch viel besser reingehauen, sind Leute noch weniger gläubig, wandere nach Albanien aus. Wandere in die Tschechische Republik aus, da ist die Religion auch massiv runtergegangen. Wandere auf gar keinen Fall in Länder wie USA aus, das will auch keiner, das ist ja die Hölle, da glauben so viele Menschen an Gott. Es wird irgendwie ein bisschen eigenartig, man kommt ein bisschen in Erklärungsnot. So, nach diesen etwas halb ernst gemeinten und vielleicht nicht völlig überzeugenden kleinen Randbemerkungen komme ich jetzt mal zu dem zweiten Punkt, um am Schluss dann zu dem ersten zu kommen. Der zweite Punkt war der, selbst wenn ich Gott als eine Erklärung annehmen würde, würde diese Erklärung das zu erklärende Problem, nämlich woher kommt das Universum, nur vergrößern. Denn ich hätte dann noch immer nicht erklärt, woher Gott kommt. Und wenn ich schon was habe, was ich nicht erklären kann, nämlich das Universum, macht es keinen Sinn, das Universum durch etwas zu erklären, was noch viel unwahrscheinlicher ist, nämlich irgend so ein allmächtiges Wesen, das noch keiner gesehen hat und von dem keiner weiß, woher es kommt. So, diese These klingt erstmal schon relativ plausibel, aber sie ist gar nicht so plausibel, wenn man genauer hinschaut. Jetzt. Wir haben im ganzen Universum es mit einer Art von physikalischen Gegenständen zu tun oder mit physikalischen Entitäten und das sind Verursachte. Okay? Wir haben physikalische Entitäten, wir haben Gegenstände, wir haben Moleküle, wir haben Wellen und die sind von etwas anderem verursacht. Ja, wir haben physikalisch beschreibbare Vorgänge, die von was verursacht sind. Ja, wir sehen eine Kugel runterfallen aufgrund von irgendeinem Ereignis, das vorher war. Okay? Wir sehen ein Molekül, das mit einem anderen Molekül zusammenkommt, dadurch entsteht eine chemische Verbindung. Die chemische Verbindung, ne, entsteht kausal verursacht von einem Ereignis vom Zusammenkommen von unterschiedlichen Molekülen. Es ist eine chemische Reaktion, kannst sagen, das ist Ursache, das ist Wirkung. Jetzt. Als Ursache für die Entstehung von überhaupt allem, etwas anzunehmen, was genauso ist, also was auch ein physischer Gegenstand ist, der selber wieder verursacht worden ist, der selber durch irgendwas erst hervorgekommen ist, das macht echt keinen Sinn. Da muss man den Atheisten recht geben. Freunde, es kann absolut nicht eine erschöpfende Erklärung sein, für den Urknall, für die Entstehung des Universums, was anzunehmen, was selber wieder einen Verursacher braucht. Das kann nicht sein. So, aber nun die Frage, wer behauptet denn sowas? Wer behauptet denn, dass Gott zu der Klasse von Gegenständen, zu der Klasse von Dingen gehört, die verursacht werden? Sagst du, hey, kann man, das doch ein Taschenspielertrick. Alles hat doch eine Verursachung. Dann musst du sagen, warum eigentlich? Die Tatsache, dass wir in der physikalischen Welt nur von erschaffenen, von verursachten Dingen sprechen können, heißt nicht, dass am Anfang als Verursacher von alledem etwas steht, was selber den Gesetzen desselben unterworfen wäre. Ich mache ein Beispiel. Dawkins sagt, hey, alle Dinge, die wir kennen auf der Welt, die tragen die Eigenschaft, durch Evolution hervorgekommen zu sein. Also, wenn es einen personalen oder sonstigen Verursacher des Universums geben würde, dann müsste der selber auch Ergebnis von der Evolution sein. Ich muss sagen, hallo, was hast denn du geraucht? Also, erstmal lege ich ein Dogma fest und das lautet, es gibt nur Dinge, die durch Evolution entstanden sind. So, und wenn ich das festgelegt habe, sage ich, jetzt beschäftigen wir uns mit dem Gottesgedanken. Ah ja, Gott muss natürlich auch durch Evolution entstanden sein. Hey, das ist einfach eine zirkuläre Argumentation. Also, der Punkt, der gesagt wird, hey, wenn ich annehme, warum gibt es überhaupt was? Woher kommt der Urknall? Woher kommen die Moleküle? Woher kommen die Naturgesetze und so weiter? Woher kommt das alles? Wir nehmen mal Gott an, dann sagst du, nee, Gott kannst du nicht annehmen, weil dadurch hast du ja noch immer nicht erklärt, woher Gott kommt. Das ist eine Argumentation, die keinen Sinn macht. Schau mal, wenn bei mir ein Postbote vorbeikommt und legt einen Brief vor die Tür und ich gehe nachher raus und sehe, oh, der legt einen Brief, frage ich meine Frau, hey, woher kommt der Brief? Sagt die Frau, ja, der Postbote gebracht. Dann sage ich, das ist also keine gute Erklärung, weil damit hast du noch nicht erklärt, woher der Postbote kam und wer den Postboten gemacht hat und wo dem seine Eltern sind und außerdem, du weißt überhaupt nichts über den Postboten. Das ist doch viel wahrscheinlicher anzunehmen, dass der Brief einfach eine Singularität auf einmal so entstanden ist, weil das passiert ja ständig. Nein, ist nicht sinnvoll. Eine Erklärung ist dann sinnvoll, naja, wenn sie wirklich eine Erklärung ist. Und was die neuen Atheisten machen, ist, sie weichen an diesem Punkt aus. Sie sagen, diese Vorstellung, dass es wirklich einen Verursacher für alles gibt, oh, die mögen wir nicht, oh, das ist Gott und so, und bäh, das ist eklig. Deswegen erfinden wir alles Mögliche. Zum Beispiel, wir erfinden, dass es einen unendlichen Regress gibt. Also wir sagen, ja, diese Welt, die ist halt von irgendwas verursacht worden. Und es ist wieder von irgendwas verursacht worden. Und das ist auch wieder von irgendwas verursacht worden. Und das ist auch wieder von irgendwas verursacht worden. Oder sie sagen, das ist so zirkular. Das Universum hat sich ausgedehnt und dann geht es wieder zusammen und ausgedehnt und zusammen. Und das ist so kreisförmig angeordnet. Irgendwie am Schluss kommt dann alles wieder zusammen. Oder es gab in echt Multiversen, unterschiedliche Universen. Und das ist halt das eine, das sich durchgesetzt hat davon oder sowas. Ich möchte relativ deutlich sagen, auf die simple Frage, warum gibt's überhaupt was und nicht vielmehr gar nichts, hat keines von diesen Modellen eine plausible Antwort. Okay? Wir haben am Anfang von allem, was wir beobachten können, also die Planck-Zeit, so unmittelbar nach dem Urknall, haben wir eine unglaublich, absolut, wahnsinnig unwahrscheinliche Situation. Und diese Situation ist, wir haben eine schier unvorstellbar große Energie mit einem Zustand von absolut geringer Entropie, die auf einmal oder plötzlich oder wie auch immer vorhanden ist. Und zwar scheinbar aus dem Nichts. Wir können nicht angeben, was Verursacher von all dem ist. Jetzt kannst du simpel einfach nur sagen, ja, okay, da denke ich jetzt nicht weiter, ist einfach so, muss ich so stehen lassen. Oder du sagst, Moment mal, wenn das ganze Universum einfach so ohne Grund auf einmal da ist, warum sind denn dann sonst auch nicht ständig Dinge ohne Grund einfach da? Weißt du, dass die genaue Anzahl von Atomen und Molekülen sich nicht verändert? Das heißt, in unserem Weltall ist nicht so, dass auf einmal, sagen wir mal, ein paar Millionen neue Atome aus dem Nichts entstehen, die vorher nicht da waren. Übrigens kann ein Mensch nicht mal neue Materie oder so erschaffen. Es ist schon ein bisschen heiß, ja. Wir sind in einem geschlossenen System und die Frage ist, wo soll das alles herkommen, wenn es möglich ist, dass einfach so, ohne Zutun, ohne dass es einen Grund dafür gibt, alles entsteht? Ja, warum entsteht dann eigentlich nicht ständig irgendwie alles? Wir müssen uns vorstellen, wie absolut unwahrscheinlich dieser Zustand überhaupt ist. Du kannst ja vom Hundertsten ins Tausendste kommen, wenn du dann noch überlegst, okay, wenn die physikalischen Grundkonstanten nur minimal anders gewesen wären, dann hätte es überhaupt kein Universum gegeben, weil dann wäre es wieder in sich zusammengefallen. Es gibt einen Physiker, einen Forscher mit dem schönen Namen Roger Penrose, der hat ausgerechnet, ich weiß nicht, wie er es ausgerechnet, aber er hat gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die hohe Energie am Anfang des Universums bei einer so niedrigen Entropie überhaupt, dass das überhaupt stattfindet, dass das zusammenkommt, sieht er als eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 10 hoch 10 mit 123 Nullen. Also, ich weiß nicht, wie diese Zahl heißt. Er sagt, er kann sich überhaupt nichts vorstellen, was so unwahrscheinlich ist wie das. Dafür einfach anzunehmen, ja, gibt's keine Erklärung. Ist halt so, müssen wir so hinnehmen. Ist absolut, absolut nicht sinnvoll. Jetzt zu sagen, die Erklärung durch Gott ist noch weniger sinnvoll, ist auch nicht sinnvoll, denn der Punkt ist, die Erklärung durch Gott macht absolut voll Sinn. Nun, Gott ist von seiner Definition her unerschaffen. Jetzt sagst du, haha, das ist ja ein Taschenspielertrick. Ja, aber der Punkt ist, deswegen ist das Gottesargument ein plausibles. Keiner behauptet, dass es plausibel wäre, wenn Gott verursacht wäre. Nee, wenn Gott verursacht wäre, wäre es nicht plausibel. Dann wäre halt derjenige, der Gott verursacht hätte, Gott. Und da sind wir wieder beim gleichen Problem. Das ist genauso wie zu sagen, okay, alle Menschen in Deutschland, die haben wir genau etikettiert. Wir haben die einkatalogisiert und wir wissen, wo jemand ist. Jetzt kommt auf einmal ein neuer Mensch dazu. Aber das kann nicht sein, weil wir haben alle Menschen in Deutschland ja erfasst. Dann sagt einer, hey, vielleicht war es kein Deutscher, vielleicht ist jemand aus einem anderen Land. Jemand, der gar nicht die Eigenschaften hat. Er sagt, nee, kann nicht sein, weil der müsste ja ein Etikett haben, weil er ja aus Deutschland kommt. Der kommt ja nicht aus Deutschland. Verstehst du? Genauso argumentiert ein Atheist, wenn er sagt, nee, die Erklärung, dass ein nicht erschaffener, ewiger, überzeitlicher, personaler Gott alles erschaffen hat, nee, das ist keine Erklärung, weil der muss ja erschaffen sein. Sagst du, nee, er ist eben nicht erschaffen, das ist der Witz. Deswegen ist es eine gute Erklärung. Schau mal, dadurch habe ich nicht bewiesen, dass es Gott gibt. Damit habe ich nur bewiesen, dass die Erklärung des Zustandekommens von überhaupt allem eine absolut sinnvolle, gute, tragfähige, elegante und einfache Erklärung findet in der Annahme, dass Gott alles erschaffen hat. Dann sagst du vielleicht, oh, dann können es auch die Aliens gewesen sein oder eine fliegende Untertasse, wenn ich einfach irgendwas annehmen kann, was sich gut anfühlt. Ja, das kannst du schon annehmen, wenn es eine elegante, einfache und plausible Erklärung wäre. Und es gibt nichts, was so elegant, einfach und plausibel ist, wie anzunehmen, okay, du hast am Anfang vom Universum unglaublich viel Masse, unglaublich viel Energie. Wer hat das verursacht? Es muss jemand sein, der den Willen hat, all das zu tun, der die Macht hat, aus dem Nichts was zu erschaffen. Und wenn du die Erde anschaust, musst du sagen, er muss aus dem extrem gescheit und extrem gut in Kreativität oder Design sein. Und wir nennen diese Wesenheit, wir nennen diese Person Gott. Schau mal, Wissenschaft kann die letzte Ursache überhaupt nicht erklären. Und damit kommen wir zum letzten Punkt, nämlich um die Frage, wie ist es eigentlich mit Wissenschaft? Okay, kann Wissenschaft eigentlich an dieser Stelle alles erklären? Aber bevor ich das tue, haben wir noch eine Möglichkeit, den Gottesgedanken zu umgehen. Wenn ich sage, okay, an Gott will ich nicht glauben, es muss andere Ursachen geben. Und da gibt es dann so Sachen wie die Strings-Theorie oder die Multiversentheorie oder so, dass alles zirkulär ist oder dass es einen unendlichen Regress gibt. Erstmal, all diese Theorien sind hochgradig hypothetisch. Wenn du genauer hinschaust, wirst du sehen, hey, 20 Leute widersprechen sich 20 Mal, ändern nach ein paar Jahren nochmal ihre Meinung, schreiben dann nochmal ein neues Buch. Es ist wie ein Haschen nach dem Dunklen, nur weil man das Simple, Offenkundige nicht annehmen will, dass von nichts gar nichts kommt und dass jemand all das verursacht hat. Aber erstmal, lass uns erstmal überlegen, vielleicht gibt es einen unendlichen Regress. Also zu sagen, dieses Universum ist von einem anderen Universum verursacht und das ist wieder von einem anderen Universum verursacht und so geht es halt in alle Unendlichkeit zurück. Erstmal, der Gedanke, dass unendlich vor uns irgendwas angefangen hat. Okay, kann man sich grundsätzlich vorstellen, das Problem ist aber das zu behaupten, dass diese Unendlichkeit irgendwann zu uns heute führt. Ich mache ein Beispiel. Heute ist der so und so vielte, weiß ich nicht, Juni, so und so vielte Tag. Kannst du sagen, der heutige Tag steht in einem direkten Kausalzusammenhang zum gestrigen Tag. Also weil ich gestern mein Auto in der Sonne geparkt habe, ist es heute so heiß. Okay, weil ich gestern das Brot nicht in den Kühlschrank getan habe, ist es heute verschimmelt und trocken geworden. Also es gibt zwischen gestern und heute Kausalzusammenhänge und natürlich auch zeitliche Zusammenhänge. Ne? Seit gestern sind 24 Stunden vergangen. Jetzt, wenn ich weiter zurückgehe, egal ob in der Kausalkette, also was hat was verursacht, oder in der zeitlichen Kette, dann komme ich halt ein Jahr später, nochmal später, kommst du in einen Urknall, dann sagst du, vorher war das nächste Universum, gehst immer weiter zurück, unendlich weit. Anzunehmen, dass es so eine unendliche Kausalkette gibt, ist die eine Sache. Das andere ist zu behaupten, dass diese unendlich lange Kausalkette genau heute endet. Das ist genauso, wie wenn jemand sagt, du, ich habe meine letzte Zeit damit zugebracht, von minus unendlich runter zu zählen und jetzt bin ich gerade bei minus 3, minus 2, minus 1, jetzt bin ich bei 0 angekommen. Kannst sagen, aha, und du hast bei minus unendlich angefangen. Warum bist du da nicht gestern fertig geworden? Oder warum bist du dann nicht erst in unendlich späteren Jahren fertig? Das ist genauso wie jemand, der sagt, ich habe ein Hotel, das hat unendlich viele Räume, aber ich habe jetzt so viele gebucht, dass sie jetzt voll sind. Schau mal, die Idee von einem unendlichen Regress, von einem unendlichen Abfolge von Sachen, die aber genau heute endet, ist echt ein Problem. Das Problem ist nicht, dass es nach links im Zeitstrahl unendlich geht. Das Problem ist, dass es rechts aufhört. Dass wir behaupten, ja, die Unendlichkeit hat sich also heute in der Kausalkette, die mich zu der Tatsache bringt, dass ich jetzt gerade einen Podcast bespreche, erfüllt und zum Ende gekommen. Ah, das musst du mir erstmal erklären, wie das gehen soll. Eine andere Möglichkeit, was zu erklären, ist, dass es irgendwie zirkulär ist. Also die erste Ursache ist dann wieder von der ersten Wirkung verursacht, also dass die Katze sich in den Schwanz beißt. Aber das heißt genau zu sein, nichts anderes, als dass der Mönchhausen sich selber aus dem Schlamm zieht. Das ist zu sagen, aha, die Ursache hat sich selber verursacht. Ja? Oder die Wirkung von der Ursache hat wiederum die Ursache verursacht. Ergibt keinen Sinn. Ist auf jeden Fall absolut nicht genauso plausibel, sondern unendlich unplausibler, als einfach nur zu glauben, dass jemand das Universum verursacht hat. Nun erstmal, vor 100 Jahren war die Sache eh noch leichter für die Atheisten. Da haben nämlich alle Physiker noch geglaubt, dass das Universum unendlich alt ist. Haben geglaubt, dass das Universum unendlich groß ist und unendlich alt. Nun, 20 Jahre später, so in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, haben wir dieses Hintergrundrauschen und diese ganze Geschichte mit dem Urknall entdeckt. Auf einmal gehen wir heute davon aus, dass Zeit und Raum einen definitiven Anfang hatten. Jetzt einfach zu sagen, okay, Mist, blöd, doch nicht unendlich. Jetzt müssen wir erklären, woher dieser Anfang kommt. Oh ja, wir nehmen einfach an, dass es vorher schon total viele andere Universen gab und es war das Einzige, das sich jetzt durchgesetzt hat, ist absolut kein argumentativ lauteres Vorgehen. Erstmal zu sagen, dass es unendlich viele Universen gibt und nur unseres hat sich durchgesetzt, zeugt von einer Sache. Es zeugt von dem Schmerz und der Frage, die ausgelöst wird durch die Tatsache, dass dieses unser Universum das Leben ermöglicht, das Leben hervorgebracht hat, das überhaupt funktioniert. Sowas von wahnsinnig unwahrscheinlich ist, dass es nach einer Erklärung schreit. Nun aber einfach nur anzunehmen, zu sagen, wir haben halt ein paar tausend andere Universen, ist argumentativ nicht besonders weise. Es gibt den berühmten Rasierklinge von Ockham und Ockham hat gesagt, es ist einfach nicht sinnvoll, mehrere Entitäten anzunehmen als unbedingt nötig. Also wenn ich eine Pizza aus dem Ofen hole und nachher frage, wie ist die Pizza aus dem Ofen gekommen, genügt es zu erklären, dass ich sie rausgeholt habe. Ich muss nicht erklären, dass außenrum auch noch positive Winde geweht haben und zwei Engel am Start waren und außerdem, weiß ich nicht, ein unsichtbarer Lurch unten mich angefeuert hat. Es genügt, die simple Erklärung zu nehmen, dass ich die Pizza rausgeholt habe. Genauso ist es absolut einfach nicht sparsam, es ist nicht sinnvoll zu sagen, okay, wir können das eine Universum nicht erklären, deswegen nehmen wir an, dass es ein paar Millionen andere Universen gibt, wir haben keine Ahnung davon, aber wir setzen die jetzt einfach mal. Das ist bedeutend weniger glaubwürdig, als einfach nur zu sagen, hey, Gott hat das Ganze verursacht. Nun, du wirst dadurch einen Atheisten zwar nicht überzeugen können, aber er wird dich auch nicht wirklich überzeugen können, weil an der Stelle kommen wir nicht wirklich weiter. Wir kommen an der Stelle nämlich an eine ganz andere Frage und da, das ist eigentlich Kernpunkt, Mark und Bone und letzter Ding dieser ganzen Streitigkeit. Und da geht es eigentlich um die Frage, wie verhält sich das mit der Wissenschaft? Nun, wenn du bis dahin in deinem Gespräch deinen atheistischen Freund noch nicht wütend gemacht hast, spätestens bei dem Punkt wird es wahrscheinlich dazu kommen, oder das befürchte ich fast. Ich habe als ersten der vier klassischen Argumentationen vorher vorgestellt die Aussage, dass Wissenschaft Glauben nach und nach obsolet gemacht hat. Also früher haben die Leute geglaubt, dass wir alle, weiß ich nicht, vom lieben Gott erschaffen worden sind. Heute wissen wir, dass es nicht so ist. Wir sind alle aus der Ursuppe emporgeschwommen oder so. Und in ein paar Jahren wird die Wissenschaft auch, wird dann eigentlich alles erklärt haben. Und das Problem ist einfach nur folgendes. Erstens, die Wissenschaftler aller Zeiten haben das geglaubt. Ja? Die Wissenschaftler aller Zeiten haben geglaubt, dass wir unmittelbar vor der letzten Entdeckung stehen und jetzt wirklich alles wissen. Stimmt übrigens nicht, dass irgendwie die Juden des Alten Testamentes geglaubt hätten, dass Jahwe irgendwo auf dem Berg oben sitzt und wenn wir da raufsteigen, dann haben wir ihn entthront. Ja, die sagen schon so Sachen wie, die Himmel der Himmel fassen dich nicht. Okay, also so ganz bescheuert waren die auch nicht oder die alten Griechen, die an Gott geglaubt haben. Aber auch damals war Wissenschaft so in der Selbstwahrnehmung so ganz kurz vor der vollständigen Weltbeschreibung. Aristoteles, alten Griechenland, galt bis ins Hochmittelalter als der Philosoph und der Wissenschaftler, der so praktisch alles beschrieben hat. Und eine Aufklärung, die ganze Aufklärung war von der Meinung beseelt und getragen, dass eigentlich alle Welträtsel weitgehend gelöst sind und dass wir jetzt keine Religion mehr brauchen. Das Ganze ist mittlerweile auch schon fast 300 Jahre wieder her und wir fragen uns, mit welcher Kühnheit eigentlich die Wissenschaftler heute annehmen, dass wir in 100 Jahren über die heutigen Theorien nicht genauso lachen werden, wie wir heute über die Phlogiston-Theorie oder sonstig andere Theorien aus dem 17., 18. oder 19. oder 20. Jahrhundert lachen. Wissenschaft ist in der Wahrnehmung von vielen neuen Atheisten erstmal nur Naturwissenschaft. Ja, nur Naturwissenschaft zählt und sie sind eigentlich beseelt von der Meinung, okay, die Naturwissenschaft kann alle Rätsel lösen. So, wenn die Naturwissenschaft zeigt, dass die Gene für unser Verhalten zuständig sind, dann wissen wir, wir haben keinen freien Willen. Logisch. Wenn die Naturwissenschaft zeigt, dass es irgendwie sowas wie eine Evolution gegeben hat, dann wissen wir, Gott hat die Welt nicht erschaffen. Und das Problem ist, dass hier ein Wissenschaftsbild am Start ist, das komisch ist. Und dieses Wissenschaftsbild ist, Doppelpunkt, Naturwissenschaft bildet die Welt 1:1 ab und eine immer vollständigere Naturwissenschaft bietet ein immer vollständigeres, komplettes Weltbild. Also Naturwissenschaft erklärt, was wahr und falsch ist und was nicht in dieses Raster passt, das gibt's halt nicht. Deswegen, wenn Gott auf dem Berg oben nicht gefunden wird, dann gibt's ihn nicht. Oder wenn wir annehmen, dass es eine Evolution gegeben hat, dass aus dem Affen irgendwas anderes geworden ist, dann gibt's halt Gott einfach nicht. Das ist etwa genauso plausibel wie der Juri Gagarin, der russische Weltraumfahrer, der Kosmonaut, der auf die andere Seite des Monds geschaut hat und gesagt hat, Gott war da nicht. Okay, toll, dann gibt's ihn nicht. Mhm, alles klar. So, die Leute, die so denken, gleichen den bekannten Fischforschern, die am Ufer des Meeres Fische gefangen haben und sie einkatalogisiert haben, um rauszufinden, nach welchen Mustern die Fische funktionieren. Und nach langer, langer Forschungsarbeit von mehreren Jahren kamen sie zu der interessanten Entdeckung und haben den ersten Grundsatz der Fischkunde, der Ichthyologie, aufgesetzt. Und dieser erste Grundsatz lautete, alle Fische sind größer als 3 Zentimeter. Ja? Dann war so der zweite Grundsatz, der hieß, alle Fische haben so und so. Und drittes, alle Fische sind so und so. So, wie kommen die auf den interessanten Aussage, dass alle Fische größer als 3 Zentimeter sind? Ja, das ist empirische Wissenschaft. Das hat sich einfach erwiesen. Die haben also total oft gefischt. Das Einzige, was sie nie getan haben, ist, die Maschenbreite ihres Netzes nachzumessen. Das haben sie nie gemacht. Da hätten sie rausgefunden, dass die Maschenbreite 3 Zentimeter ist. Aber dann kommt jemand des Weges und sagt, hallo Freund, hey, die Maschenbreite von deinem Netz ist doch 3 Zentimeter. Dann sagen die, hör auf mit diesem Quatsch, du Philosoph. Du willst dir die Erkenntnisse der Naturwissenschaft kaputt machen. Hör auf, solche schwachsinnigen Fragen zu stellen. Hier, das sind die Fakten, ja, das sind die Fische. Und das können wir messen und das können wir beweisen. Und genauso reagieren nicht wenige Freaks der Naturwissenschaft, die der völligen Überzeugung sind, dass es nur naturwissenschaftliche Fakten gibt und auch nur naturwissenschaftliche Erklärungen für Dinge geben kann. Die werden dir nämlich sagen, hey, wo ist Gott? Zeig es mir. Hier haben wir rausgefunden, wie das ist und hier die Hintergrundstrahlung und das ist mit der Evolution. Genauso reagieren sie, wenn du ihnen folgende Frage stellst. Doppelpunkt. Die Frage lautet, bist du der Meinung, dass mit naturwissenschaftlichen Mitteln eine vollständige Weltbeschreibung möglich ist? Wenn du nicht dieser Meinung bist, dann hast du soeben deinen Atheismus aufgegeben. Denn dann räumst du die Möglichkeit ein, dass es Interpretationsrahmen gibt, die ich naturwissenschaftlich nicht beweisen kann. Und da kommen Fragen ins Spiel wie, warum gibt es überhaupt etwas? Gibt es einen letzten Sinn von alledem? Und diese Fragen kann ich nicht naturwissenschaftlich einholen. Nochmal, die Frage lautet, bist du der Meinung, dass eine komplette Weltbeschreibung auf naturwissenschaftlichem Wege möglich ist? Wenn sie Nein sagen, haben sie ihren Materialismus gerade aufgegeben. Wenn sie Ja sagen, ja, Naturwissenschaft kann die Welt vollständig beschreiben, muss es sagen, okay, genau diese Aussage, die du jetzt getroffen hast, steht nicht auf der Grundlage der Naturwissenschaft. Genau diese Aussage ist ein freier Interpretationsakt, den du tust, der selber nicht naturwissenschaftlich belegt werden kann. Dann sagt er, hey, kann man, aber Naturwissenschaft funktioniert halt einfach. Du bezweifelst doch auch nicht, ob es dein Auto gibt, wenn es anspringt. Das ist schon klar, Naturwissenschaft funktioniert wirklich, aber lass uns genau anschauen, wofür sie funktioniert und wofür sie nicht funktioniert. Naturwissenschaft funktioniert super, wenn du rausfinden willst, wie heiß dein Wasser ist, dann musst du nicht schätzen, dann musst du auch nicht zum lieben Gott beten, dann nimmst du ein Thermometer. So, wenn du aber rausfinden willst, wen du heiraten sollst, wird schon schwieriger. Eine Frage ist, würdest du eine Frau heiraten, wenn du sagst, ich mache das nur, wenn du mir von deinem Gehirnforscher genau einen empirischen Nachweis geben lässt, dass folgende Gehirnareale, die für Verliebtheit sprechen, bei dir stimuliert werden, wenn ich deine Hand halte. So, und du würdest diese Aufzeichnung des Gehirnforschers, der genau die Gehirnströme misst, zum Gegenstand deiner Entscheidung machen, wen du heiratest. Nee, du würdest es wirklich nicht. Leute, die an Naturwissenschaft glauben, neue Atheisten, werden sagen, ja, wo ist denn Gott? Beweis es doch mal, bring doch mal Fakten her. Wir haben die ganze Welt erforscht, wo ist Gott? Muss dann fragen, alles klar, wo ist denn eigentlich die Demokratie? Und wo sind denn die Menschenrechte? Würdest du sagen, dass es die Menschenrechte nicht gibt? Würdest du sagen, es gibt die Demokratie nicht, weil sie in keinem Gehirnstrom der Menschen vorkommt, in keinem Gen vorkommt und in keinem Molekül vorkommt? Lass uns nochmal genauer anschauen. Vor einiger Zeit fand ja die arabische Revolution, die Arabellion, der arabische Frühling statt. Und wenn du Naturwissenschaftler fragen würdest, wer hat denn die eigentlich verursacht? Woher kam die? Jetzt kannst du entweder sagen, okay, das hat ein Mensch verursacht. Ja gut, aber ein Mensch, der ist ja auch nur, der ist ja nichts anderes als nur Materie. Also, das ist ein Gehirnstrom, der hat einen anderen ausgelöst. Und so, und sagst, aha, dieser Gehirnstrom, aber das waren doch ganz viele und die waren gleichzeitig. Und wie kommt das eigentlich? Zack, so ein Kulturwissenschaftlicher, nee, das waren nicht Gehirnströme, das war der Wunsch nach Demokratie. Dann sagt der Naturwissenschaftler, aha, der Wunsch nach Demokratie, wo sitzt denn dieses Gen? Dann sagst du, das ist gar kein Gen, wir haben hier eine andere Beschreibungsebene. Schau mal, die Wahrheit ist, wir bedienen uns in unserem Leben ständig unterschiedlicher Beschreibungsebenen, je nachdem, was wir brauchen. Ein juristischer Fall, ein Fall vor Gericht, wird nicht dadurch gelöst, dass du die Körperzellen von jemandem zählst. Das ist eine Grundlage, kann die forensische Medizin oder sowas sein. Aber die selber sagt nicht, was richtig und falsch ist. Sagt nicht, was gerecht und was unrecht ist. Und die Beschreibung der Gehirnströme von den Beteiligten würde nie im Leben erklären, wie es zur arabischen Revolution kam. Wir haben eine andere Beschreibungsebene. Worauf will ich raus? Nächstes Beispiel.
Mit neuen Atheisten diskutieren. So lautet das Thema dieser Kurs Null-Sendung auf Radio Horeb, zu dem Dr. Johannes Hartl aus dem Gebetshaus in Augsburg jetzt fortfährt und sich dabei auf den sogenannten neuen Atheismus bezieht.
Nächstes Beispiel. Du siehst den Prager Fenstersturz. Du liest es im Geschichtsunterricht. Ja, Prager Fenstersturz hat was ausgelöst? Genau, den 30-jährigen Krieg. Riesending, politische Probleme gab es da und dann kam es zu diesem Ereignis und dann ist es übergekocht. Wenn du Naturwissenschaftler fragst, was waren die Ursachen des Prager Fenstersturzes? Dann würde er sagen, ja, ganz einfach, Gravitation. Ja, der ist halt da runtergefallen und so weiter. Die naturwissenschaftliche Darstellung der Fakten vom Prager Fenstersturz würde noch gar nichts sagen über die eigentliche Bedeutung von alledem. Letztes Beispiel. Ein Kind geht in einen Brunnen, der keinen Zaun außenrum hat, fällt rein und ertrinkt. Ratlos stehen die Leute außenrum und sagen, wie konnte es dazu kommen? Der Naturwissenschaftler, der Materialist sagt, ja ganz einfach, Erdanziehung, ja, einfach Newtonsche Fallmechanik und so, ganz einfach. Das ist keine Erklärung. Die Erklärung an der Stelle war, warum hat keiner aufgepasst? Ja, warum hat da keiner ein Geländer hingemacht? War das Kind unaufmerksam? Waren die Gründe dafür? Worauf will ich raus? Ich will darauf raus, dass wir es im menschlichen Leben mit unglaublich vielen Fragen zu tun haben, die durch eine naturwissenschaftliche Beschreibung der Welt noch gar nicht berührt werden. Natürlich kannst du erklären, warum, wenn du das Medikament schluckst, irgendeine Reaktion kommt. Klammer auf, von ganz vielen Medikamenten wissen wir das bis heute nicht, also ganz so einfach ist es nicht, aber grundsätzlich wissen wir das. So was wir aber nie beschreiben können, medizinisch oder physikalisch, ist, warum ein Mensch überhaupt die Krankheit bekommen hat und ob er überhaupt weiterleben will und warum er eigentlich weiterleben sollte. Nun, die Frage, ob ich weiterleben will und ob ich weiterleben sollte und wenn ja, wie ich leben sollte und ob das Ganze überhaupt Sinn macht, ist eine sehr, sehr, sehr entscheidende und wichtige Frage. Aber genau diese Frage kann nicht naturwissenschaftlich gelöst werden, denn Naturwissenschaft ist sowas nicht. Naturwissenschaft untersucht einen kleinen Ausschnitt der Welt in einer verfremdeten Umgebung, nämlich in der Laborumgebung, und ist nur deswegen exakt, weil sie grob vereinfacht. Die Naturwissenschaft kann nie die komplexe Welt in allem, was sie ist, beschreiben, sondern sie untersucht eine kleine Frage, indem sie zählt und misst. Und sehr schnell muss sie auch schon sich gewisser Modelle bedienen, muss interpretieren. Und je umfassender die ganzen Sachen werden, je umfassender die Reichweite dieser Theorien wird, desto größer wird der Interpretationsanteil. Wenn du nur zählst, wie viele Zellen schwimmen in dieser Flüssigkeit, ist Naturwissenschaft noch ziemlich exakt. Aber je mehr sie interpretiert, desto mehr kommen persönliche Überzeugungen, kommt Glaube, kommt Theorie, kommt Interpretation mit ins Spiel. Und sowas wie zu glauben, durch eine Ansammlung von naturwissenschaftlichen Daten kommen wir irgendwie schlussfolgernd zu der These, dass es Gott nicht gibt, ist genauso absurd wie zu glauben, durch die Ansammlung von Daten über Körperzellen weiß ich, wie ich meine Ehe zu führen habe. Werde ich nie, es steht auf einer völlig anderen Ebene. Nun, ich bin der Meinung, dass die Naturwissenschaft sowieso nicht dazu da ist und es auch nicht kann, eine immer vollständigere Weltbeschreibung zu liefern. Denn die Sachen, wir haben vor ein paar hundert Jahren auch schon geglaubt, dass wir kurz davor stünden, und wir entdecken immer wieder neue Sachen und das Rätsel wird immer noch größer. Ich glaube aber, selbst wenn es sowas gäbe, wie eine vollständige Beschreibung, wie es zum Urknall kam, eine vollständige Beschreibung, wie Leben entstanden ist, eine vollständige Beschreibung, wie intelligentes Leben möglich war. Ich glaube, dass selbst dann die völlig entscheidende Frage noch gar nicht berührt wäre. Und die völlig entscheidende Frage ist, warum all das? Also, wie alles entstanden ist. Selbst wenn Naturwissenschaft das erklären könnte, wie alles entstanden ist, wäre noch gar keine Aussage über das Wozu, Warum, über den Sinn, über die Bedeutung von alledem getroffen. Und genau das ist aber die entscheidendste Frage von allen. Nun, ich bin relativ skeptisch, was ein paar grundlegende Fragen noch betrifft. Wenn du die Forschungsszene anschaust, wir sind noch sehr, sehr, sehr weit davon entfernt, ein wirklich tragfähiges Konzept zu haben auf die Frage, woher kam der Urknall überhaupt? Woher kamen überhaupt die Naturgesetze? Schon schwierig, weil die Naturwissenschaft beschreibt ja nur, wie sie die Welt sieht, aber wer hat eigentlich die Naturgesetze gemacht? Warum sind die eigentlich so konstant? Warum gibt es Naturkonstanten? Wenn die nur ein bisschen anders wäre, gäbe es gar nichts. Okay, wie ist überhaupt der Planet möglich geworden, in dem Leben möglich ist. Allein das ist so unwahrscheinlich. Dann stehen wir noch vor dem riesengroßen Problem, wie Leben entstanden ist. Wir tappen seit über 150 Jahren völlig im Dunkeln, wie sowas wie hochkomplexe kleine Zellen entstanden sein sollen. Leute sagen, ja, da gibt es Aminozellen und dann Aminosäuren und dann bauen die sich zusammen. Okay, eine kleine Zelle hat schon Millionen von einzelnen Bestandteilen. Es ist absolut wahnsinnig komplex, sogar die angeblich simple Urzelle. Wir haben überhaupt keine Idee, wie das dazu gekommen ist. Die ganze Evolutionstheorie ist, gelinde gesagt, eine Theorie. Kann gut sein, dass es da eine Höherentwicklung gegeben hat, aber es ist bei weitem nicht so in trockenen Tüchern, wie es oft dargestellt wird. Und allgemein muss man sagen, hey Freunde, vor 100 Jahren saß, was das betrifft, so ein Wissenschaftsfortschrittsgläubigkeit, saß eigentlich viel besser aus. Da haben wir noch geglaubt, dass die Newton'sche Mechanik alles erklärt, als der Einstein zum Studieren anfangen wollte, haben sie ihm gesagt, du, jetzt mit der aktuellen Mechanik können wir eigentlich schon alles erklären, Newton'sche Mechanik, in der Physik ist nicht mehr viel zu holen. Das haben sie gesagt, bevor die Relativitätstheorie erfunden wurde und dann die Quantentheorie. Und genauso glauben wir jetzt, dass wir diesmal ganz nah dran sind. Freunde, vor 100 Jahren haben wir auch geglaubt, dass das Neue Testament so gut wie gar nicht historisch ist, dass keine Wunder passieren. Wir haben auch geglaubt, dass die Erde schon unendlich alt ist und räumlich unendlich groß ausgedehnt und dass sie auch unendlich alt werden wird. Heute gehen wir davon aus, dass sie irgendwann ein Ende hat und dass sie irgendwann einen Anfang hat. Wir sind uns auch eher schon mal viel mehr sicher, dass ganz wesentliche Teile vom Neuen Testament historisch sind. Wir sind auch absolut überzeugter davon, dass die Genetik und dass die genetische Beschaffenheit des Menschen nicht absolut alles erklären kann. Wir sind auch nicht mehr der Meinung, wie vor 100 Jahren, dass es eine Gesellschaftstheorie wie den Kommunismus gibt, der genauso funktioniert wie der Darwinismus, der einfach eine automatische Höherentwicklung garantiert. Aber Was sage ich euch? Es wird immer einen Raum geben für so ein plattes, nee, nee, es gibt nur Materie und wir wissen das auch. Dazu passt einfach der schöne Spruch, für einen Hammer sieht alles aus wie ein Nagel. Wenn du die Grundentscheidung getroffen hast, dass es nur Materie gibt, dass alle Theologen doof sind und dass es Gott absolut nicht geben kann, dann kannst du Bücher lesen, wie du willst. Du wirst für genau diese These nur Bestätigungen finden. Und dann wirst du wieder aufspüren, wo wieder irgendeine Hexenverbrennung im Mittelalter war und du wirst immer noch weitere Bestätigungen bekommen. Der einzige Punkt, der am Schluss bleibt, ist das Simple, okay, worauf gründest du dein Leben? Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich will und kann mein Leben nicht auf die Meinung gründen, dass alles einfach keine Ursache hat. Ist einfach paradox, ist halt so. Mensch hat keinen Sinn, ist einfach da. Dafür fehlt mir der Glaube. Ich begegne in der Welt überall Dingen, die verursacht wurden, die einen Sinn haben. Ich begegne einem Universum und einer Natur, die super wohlgeordnet ist, die schön ist, die funktioniert. Und es ist für mich das Naheliegendste von der Welt. Genauso wie wenn ich da draußen einen Brief vor der Tür liegen sehe, zu sagen, okay, der Postbote hat ihn gebracht, die Welt anzuschauen und zu sagen, ganz einfach, Gott hat die Welt erdacht und gemacht und es gibt einen Sinn für mein Leben und deswegen gibt es auch eine Hoffnung für mein Leben. Nun, zwei letzte Punkte. Der erste, wie können wir, wie sollen wir mit solchen Leuten diskutieren? Und das zweite, wie können wir uns weiter informieren, wenn du mehr Literatur haben möchtest? Erstmal, wie kannst du diskutieren? Erstmal, ich will jedem ermutigen, hey, gib deine persönliche Erfahrung weiter. Die Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, sind in der Regel echt gescheite Leute, die viel gelesen haben, wahrscheinlich sogar mehr als du oder mehr als ich. Deswegen kann das Ziel nicht in erster Linie sein, denen nachzuweisen, dass sie einfach keine Ahnung haben oder sowas. Ich tapp da oft genug auch in die gleiche Falle. Ich bin da kein gutes Beispiel immer. Gib deine persönliche Erfahrung wieder. Hey, erzähl von dem Frieden, erzähl von der Freude, von dem Sinn, von dem Halt im Leben, auch wenn es hart wird, auch wenn jemand stirbt, auch wenn Leid da ist, den du durch Jesus bekommst. Diesen inneren Frieden, diesen inneren Halt, diese innere Freude kann nur Jesus geben und insgeheim sehnt sich jeder Mensch danach, der das nicht hat. Du kannst nicht beweisen, dass es so ist, aber du kannst Zeugnis davon geben. Der zweite Punkt ist, fokussier dich in dem, was du sagst, auf Jesus. Okay? Wir sind ja nicht Anhänger, oder ich bin zumindest nicht Anhänger von der religiösen Idee insgesamt, so als müsste ich jetzt die Religion an sich verteidigen. Ich bin der Meinung, dass total viel, was aus religiösen Motiven passiert oder unter dem Deckmantel der Religion oder so, was da passiert, total daneben ist. Bin auch nicht der Meinung, dass alles, was irgendjemand je getan hat, der an Gott geglaubt hat, gut war. Ja, und ich bin der Meinung, dass es Leute gibt, die völlig bescheuert sind und an Gott glauben. So, aber ich glaube schlicht und ergreifend, dass Jesus richtig gut ist und ihm nachzufolgen richtig viel Sinn macht und die Weltperspektive, die er anbietet, absolut viel Sinn macht. Nur dafür stehe ich hier. Ich stehe hier nicht, um alle Probleme zu erklären und warum der 11. September stattgefunden hat und so weiter. Das dritte ist, lass dich nicht auf Nebengleise bewegen. Es gibt über das Thema Evolutionstheorie etwa 20 Millionen Bücher. Es gibt über das Thema kosmologisches Feintuning 40.000 Bücher, über die Kreuzzüge 5.000 und über alles zusammen etwa 5 Millionen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du dich nicht perfekt mit all den Themen auskennst, ist sehr groß. Aber entspann dich, die Wahrscheinlichkeit, dass dein Gesprächspartner sich auch nicht gut auskennt, ist auch extrem groß, weil es überhaupt niemanden gibt, der sich mit all diesen Themen komplex und perfekt auskennt. Wir lesen immer nur Teilaspekte. Selbst ein Evolutionsbiologe, selbst die Evolutionsbiologie ist ein so weites Feld, dass es schwer ist, nur für diesen Bereich die Fachliteratur einigermaßen im Blick zu bewahren. Wenn jemand dir sagt, hey, ich weiß genau, wie das damals war und in der Bibel steht das und das, du musst davon ausgehen, er hat zwei oder drei Bücher gelesen. Wenn du wirklich wissen willst, was Sache ist, musst du wirklich Sekundärliteratur in die Hand nehmen und zwar aus unterschiedlichen Quellen. Und sobald du das machst, wirst du merken, die Fragen sind umfangreicher, als dein Gesprächspartner es gerne darstellen wollte. Und der vierte und letzte Punkt ist einfach, du musst niemanden argumentativ irgendwie besiegen. Es ist ohnehin schwierig, wenn jemand in seinem Herzen eine Grundsatzentscheidung getroffen hat, hey, nicht glauben zu wollen oder nur materielle und physikalische Argumente gelten zu lassen. Wenn es jemand die Entscheidung getroffen hat, dann wird für den Hammer wirklich immer alles aussehen wie ein Nagel und jeder Fisch wird größer als 3 Zentimeter sein. Aber stattdessen ist es sinnvoller, einfach zu beten für ihn, zu lieben, ein guter Mensch zu sein, zuzuhören, auf jeden Fall zu sprechen, zu diskutieren, aber nicht in eine Härte reinkommen zu lassen. Das ist ein Fehler, den ich selber viel zu oft gemacht habe und der mich jetzt eher zu dem Punkt gebracht hat, zu sagen, hey, ich verweise auf Literatur, ich gebe ein paar grundlegende Gedanken weiter, aber ich behaupte nicht, dass es nicht noch etwa 20 andere gute atheistische Argumente gibt, die ich jetzt übersehen habe. Ich behaupte auch nicht, dass ich jetzt gleich ein schlagendes Gegenargument dazu habe, aber ich sage, dass die Fragen insgesamt ein bisschen komplexer sind, als wir alle Einzelnen uns das oft vorstellen. Und deswegen komme ich zum allerletzten Punkt, und das ist, wenn du dich weiterbilden willst, was kannst du lesen? Erstmal atheistischerseits, Pflichtlektüre sind natürlich, der Herr ist kein Hirte von Hitchens und The God Delusion, der Gotteswahn von Dawkins, sind beides echt richtig schlechte Bücher, die wahnsinnig viel Unwahres behaupten, aber zumindest unterhaltsam zu lesen, ziemlich boshaft, aber du sollst zumindest wissen, woher dein Gesprächspartner höchstwahrscheinlich seine Argumente hat. Es gibt, ich bin nicht der Meinung, dass alle atheistische Literatur schlecht ist. Es gibt atheistische Literatur, die deutlich weniger Schaum vor dem Mund hat, deutlich anständiger argumentiert und auch einfach wissenschaftlich hochwertiger ist. Ich denke da an die Sachen wie eben von Mackey, dem schon genannten, vielleicht auch Bertrand Russell oder natürlich wirklich Klassiker Albert Camus. Wunderbar, ganz klar Atheismus, aber ein Schriftsteller, der auf wunderbar herzergreifende Weise rüberbringt, worum es im Atheismus geht. Auch einen klassischen Nietzsche-Text mal zu lesen oder einen Feuerbach-Text kann nicht schaden. Oder dann natürlich die großen Namen aus der angelsächsischen Religionsphilosophie aus dem 20. Jahrhundert. Ich denke an den frühen Flew oder ich denke auch an die ganzen Leute wie Barber, oder solche, Jan Barber oder solche Leute. Dann, wenn du Gegendarstellungen brauchst, wenn du eher Leute haben willst, die betonen, warum das alles Schwachsinn ist, was die anderen Jungs schreiben, gegen Dawkins kannst du lesen von Alistair McGrath, der Atheismus-Wahn, The Dawkins Delusion heißt es auf Englisch, oder im Deutsch sehr gutes Buch, Der neue Atheismus und was Christen von ihm lernen können, von Hempelmann. Ein sehr hilfreiches Buch. Auch ein wunderbares Buch ist von Richard Schröder, Abschaffung der Religion, Fragezeichen. Alle drei jetzt genannten sind relativ dezidiert Widerlegungen von Dawkins. Bisschen was zum Nachdenken über das, worum geht's im Atheismus eigentlich, ist C.S. Lewis, Die Abschaffung des Menschen, ganz eindrucksvolles Buch. Dann ein bisschen so über, wie kann man heute von sowas wie Gottesbeweisen sprechen. Sehr spannendes Robert Spähmann, Der letzte Gottesbeweis. Oder überhaupt Sachen von Richard Swinburne, hat sehr interessante Gedanken, oder Anthony Flew, der hat sich dann später bekehrt, There is a God heißt das Buch, wie der weltbekannteste Atheist seine Meinung änderte, der ist vor ein paar Jahren zu der Überzeugung gekommen, dass es doch Gott gibt, nachdem er etwa 50 Jahre lang Bücher geschrieben hat, dass es keinen Gott gibt, also Flew, There is a God. Das vielleicht beste und kompakteste Buch, aber auch echt ein bisschen schwer zu lesen, ist von William Lane Craig, Reasonable Faith, überhaupt Lane Craig, also C-R-A-I-G, ist vielleicht einer der besten christlichen Apologeten, die es momentan am Markt gibt, also Leute, die praktisch Atheismus widerlegen. Er ist übrigens einer, der hat schon an mehreren Stellen versucht, Richard Dawkins zu einem Wortgefecht herauszufordern vor der Kamera. Dawkins hat sich immer geweigert. Das Buch Reasonable Faith bringt die ganzen klassischen Argumentationen der Atheisten und widerlegt sie und bringt zu jedem von dem Thema ja so zwischen 3 und 8 klein bedruckte Seiten von Literaturangabe. Also der Typ ist richtig belesen in Naturwissenschaft, in Philosophie, in all den Randbereichen, wirklich ein eindrucksvolles Literaturverzeichnis. Dann, wenn du ein bisschen weiter im Kontext gehen willst, Wissenschaftstheorie, also was kann Wissenschaft, was nicht, empfehle ich den Klassiker von Thomas Kuhn, Strukturwissenschaftliche Revolutionen, oder auch eher aus der philosophischen Erkenntnistheorie Richard Rorty, Der Spiegel der Natur. Einfach stellst du spannende Fragen über, wie funktioniert Wissenschaft eigentlich. Auch Klassiker wären Adorno, Dialektik der Aufklärung oder von Habermas, Erkenntnis und Interesse oder die ganzen Schriften von Michel Foucault aus dem französischen Dekonstruktivismus oder Konstruktivismus, Diskursanalyse. Ansonsten auch weiter über Wissenschaftstheorie, die Werke von Jan Barber oder Max Black über den Modellcharakter der Wissenschaft. Auch meine eigene Dissertation, Johannes Hartl, Metaphorische Theologie, versucht praktisch ausgehend von der kognitiven Linguistik und von der Wissenschaftstheorie zu erklären, wie sind denn sowas wie wahrheitsfähige Aussagen über die Welt an sich oder über Gott überhaupt möglich. Dann, wenn du so über das ganze Thema, aber das geht schon ein bisschen weit weg vom Thema, aber einfach, was macht der Materialismus mit Leuten vor Ort, was lesen willst, dann hol dir Richard Wurmbrand, Gefoltert für Christus, der beschreibt über seine Erlebnisse in Rumänien und immer wieder auch über Gespräche mit Wächtern, die er hatte, die halt ihn gefoltert haben. Da sieht man, welchen Einfluss auch der Materialismus speziell in diesem Kontext hatte. So, langer Rede, kurzer Sinn. Ich denke, ich habe dich nicht überzeugt an dieser Stelle, aber vielleicht ein paar Punkte zum Weiterdenken gegeben. Ich persönlich glaube an Gott, ich glaube an Jesus, weil er mein Retter ist und weil ich ihm selber begegnet bin. Und ich brauche kein Buch und ich brauche keine Argumentation zu beweisen, dass mein Auto, das hier vor der Tür steht, existiert. Davon bin ich schon sehr überzeugt. Bin auch sehr davon überzeugt, dass es Gott gibt. Aber wenn wir jemand anderen die Möglichkeit abstreiten, so einen Satz wahrheitsfähig zu sagen, dann sollten wir im Zitieren wenigstens ein bisschen umfangreicher und in den Behauptungen wenigstens ein bisschen demütiger werden. Und da, wo wir mit anderen diskutieren, kann ich selber, können wir Christen allgemein sicherlich auch noch viel an gutem Zuhören, an Lieben, an Demut lernen. Da bin ich nicht ein gutes Vorbild immer, aber ich will es gerne lernen und dann können wir auch produktiver diskutieren, unter anderem auch mit neuen Atheisten. Gute Zeit euch!
Mit neuen Atheisten diskutieren. Das hat in übertragener Weise in dieser Sendung Dr. Johannes Hartl, der Theologe und Leiter des Gebetshauses in Augsburg, gemacht, indem er provokative Gegenfragen an die Vertreter des sogenannten Neuen Atheismus gerichtet hat. Für diesen Vortrag danken wir Dr. Hartl, auf dessen Internetseite gebetshaus.org Sie weiteres Material von ihm hören und beziehen können. Diese Sendung können Sie auch gerne ab Montag als CD bestellen bei unserem CD-Bestellservice unter folgender Rufnummer 08328 921 120. Die Sendung können Sie auch herunterladen als Podcast auf horeb.org sowie in der Radio Horeb App und auch im Skill von Alexa. Ihnen allen sei herzlich gedankt fürs Einschalten, Zuhören und vor allem auch für Ihre Spenden, durch welche Sie diese Sendung erst ermöglicht haben. Vergelt's ihn Gott. Aus dem Radio Horeb Studio in München verabschiedet sich für heute von Ihnen Leon Bichler mit den allerbesten Wünschen für den weiteren Tag. Alles Gute Ihnen. Behüt Sie Gott.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.